Wir haben uns in den letzten beiden Tagen hauptsächlich mit diesem Bild hier beschäftigt. Die Kinder können sich wahrscheinlich noch gut daran erinnern. Damit fing das am Freitag an, mit dieser spannenden Frage, die hier auf dem Bild so schön kurz aufgeführt ist: Gott ist. Und dann haben wir in den Gruppen drüber gesprochen, ja, wie ist denn Gott überhaupt? Ja, dass es einen Gott gibt, ja, das glauben die meisten Leute noch. Darüber gibt es auch ganz viele Gedanken, aber wie ist Gott, wie kann ich ihn verstehen, welchen Charakter hat er, welche Eigenschaften, wie reagiert er, wie ist Gott? Das war eine ganz spannende Frage und mit dieser Frage beschäftigen sich die Menschen schon ganz, ganz lange Zeit, ganz viele Jahrhunderte, fast Jahrtausende. Immer wollen Menschen wissen, ja, wie ist denn Gott? Er ist unsichtbar, okay, aber das macht's ja noch komplizierter, wenn ich ihn nicht sehe. Ja, wie ist er denn dann? Und da haben wir uns ja ganz lange und ausführlich drüber unterhalten. Und genau auf diese Frage wollen wir heute Morgen noch eine Antwort geben aus einem Gleichnis. Ein sogenanntes Gleichnis. Die Bibel hat viele Gleichnisse. Gleichnisse, das sind Geschichten, die etwas vergleichen wollen. Deshalb heißt das ja Gleichnis. Und das kann man vergleichen, jetzt mache ich das auch, mit deutschen Sprichwörtern. Ja, wir Deutschen benutzen ja gerne Sprichwörter. Menschen, die aus dem Ausland kommen und die ein Sprichwort hören, die verstehen uns meistens nicht, weil ein Sprichwort ja was vermitteln will. Wer kennt ein Sprichwort? Wer von den Kindern kennt ein Sprichwort? Ja, ich höre. Na, die Kinder kennen es nämlich noch gar nicht. Ja, Sprichwort. Was mein Vater immer gerne benutzt hat: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aha. Ist ja eigentlich logisch, ne? Dass so ein Apfelbaum und der dann nur einen Meter daneben. Aber der Gedanke dahinter ist ja ein ganz anderer. Er will mir ja nur sagen, pass mal auf, mein Junge, du bist mein Sohn, ich bin der Stamm, du bist der Apfel. Also du wirst mal so ähnlich werden wie ich. Lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Da gibt es einige Sprichwörter, die wir gerne benutzen, weil wir etwas vergleichen wollen. Und das ist der Sinn von Gleichnissen im Neuen Testament. Jesus hat das ganz oft gemacht, um den Menschen etwas, eine gewisse Botschaft mit solch einem Sprichwort, einem Gleichnis zu vermitteln. Und davon hören wir jetzt mal das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Erstmal als Textvariante und dann gucken wir es uns nochmal als Video an. Bitteschön.
Jesus erzählte ein Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf und nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Er verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was er wollte, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in einem Lego-Clip an.
Ja, das war mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn in zwei Varianten. Und wir haben ja eben gelernt, ein Gleichnis ist wie ein Sprichwort. Eben, es soll etwas verglichen werden. Ganz wichtige Inhalte und Botschaften. Und die wichtigste Botschaft in diesem Gleichnis ist eben genau eine Antwort auf die Frage, wie ist Gott? Und das, was das Gleichnis vermitteln will, ist die Antwort, Gott ist wie, ja, wie der Vater in dem Gleichnis. Wie der Vater. Und das ist schon mal das erste Wichtige und Erstaunliche, dass Gott sich hier eben nicht vergleicht mit einem König, mit einem Kaiser, mit einem wichtigen, großen Mann, der über viele Leute regiert und dem man unbedingt gehorsam sein muss, sonst wird man bestraft. Das ist Gott gerade nicht, gerade weil viele Menschen so von Gott denken. Erzählt Jesus dieses Gleichnis und sagt, nein, nein, damit räume ich jetzt endlich mal auf. Gott ist in erster Linie wie ein Vater. Das, was ihm wichtig ist im Verhältnis zu seinen Kindern, ist nicht Gehorsam, ist nicht Angst, ist nicht Druck, ist nicht irgendwie ein Verhältnis, sondern das zwischen Vater und Sohn. Und selbst das ist nochmal anders, als die Menschen es gewohnt sind. Was ist ihm wichtig? Das Zweite, was hier verglichen werden soll, ist die Akzeptanz, dass Gott, dass der Vater die Entscheidung des Sohnes akzeptiert. Als er kommt und sagt, ich will gehen, gib mir mein Erbe, hat er gesagt, okay, hier hast du es und geh. Das ist absolut ungewöhnlich. Kein Vater würde das so tun und erst recht nicht in der damaligen Zeit, denn damit nimmt der Sohn ja das Geld aus dem Unternehmen. Normalerweise war das damals so, wenn Väter einen solchen Hof besaßen, mit vielen Tieren, mit viel Gewerbe, dann war das wie ein Geschäft. Und der übliche Weg war, dass dann die Kinder, zumal wenn es Söhne waren, so lange im Geschäft blieben, bis der Papa irgendwann sagte, Leute, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt in Ruhestand. Dann haben sie das Geschäft übernommen. Das war doch logisch. Dann bleibt das Geld im Geschäft und man kann auf das weiterbauen, was der Vater erwirtschaftet hat. Man muss nicht bei Null anfangen. Ist viel besser. Das, was der Sohn hier vorhat, weggehen, Geld geben, war für alle nachteilig. Und normaler wäre gewesen, dass der Vater anfängt, den Sohn vom Gegenteil zu überzeugen. Junge, überleg doch mal, was du vorhast. Das ist doch Quatsch. Es geht dir doch viel besser, wenn du hier bleibst. Hier hast du alles. Die nächsten Jahrzehnte sind sicher. Das macht er nicht. Sondern er lässt seinen Sohn ziehen. Er akzeptiert seine Entscheidung. Ich will weg. Und das ist echt ungewöhnlich. Er hätte genug Argumente gehabt, ihm das zu verbieten, sich zu verweigern. Nein zu sagen, aber das macht er nicht. Wahrscheinlich hat der Vater gewusst, oder zumindest hat er es geahnt, dass dieses Unternehmen Freiheit nicht gut endet. Und dennoch schweigt er hier und gibt dem Sohn sein halbes Erbe. Ein guter Freund von mir sagte mal, Gott lässt es auch zu, dass wir unser Leben vor die Wand fahren. Das lässt er zu, weil er deine Entscheidung akzeptiert, in der Hoffnung, dass du daraus etwas lernst und umkehrst. So wie der Sohn, da kommen wir gleich noch zu. Dritter Vergleich, den Jesus hier aussenden will, der lautet, Gott gibt dich nicht auf. Wir haben früher in der Schule mal ein Buch gelesen, schon lange her, aber an dieses Buch kann ich mich noch gut erinnern. Das hatte den Titel Rolltreppe abwärts. Vielleicht kennt das jemand. Und in diesem Buch wird beschrieben, ähnlich wie beim verlorenen Sohn von einem jungen Mann, der eben eine Abwärtskarriere gemacht hat, Stufe für Stufe, immer weiter bergab in seinem Leben ging und irgendwann dann tatsächlich unter der Brücke lag, so ähnlich wie unser Sohn. Der liegt zwar bei den Schweinen, ich weiß nicht, was besser ist. Und parallel zu dieser Abwärtsspirale konnte man in diesem Buch lesen, ich habe es leider nicht mehr, konnte man lesen und beobachten, dass immer mehr Menschen aus seinem Umfeld diesen Jungen aufgegeben haben. Immer mehr sind abgesprungen, immer mehr Freunde haben ihm den Rücken zugewandt und gesagt, der spinnt, der ist total durchgedreht, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und das ist ja im Gleichnis ganz ähnlich. Am Anfang hatte der Sohn ja noch Freunde, die es auf sein Geld abgesehen hatten. Tolle Freunde, ne? So Freunde kann man sich sparen. Und als er keine mehr hatte, kein Geld mehr hatte, da waren die Freunde auf einmal weg. Und auf der Suche nach neuen Freunden, wo ist er gelandet? Im Schweinestall. Auch keine Freunde. Für die Juden waren Schweine unreine Tiere, allerunterste Stufe, da geht man nicht hin. So tief kann kein Mensch sinken. Er war so tief. Und wenn Jesus jetzt an dieser Stelle eine Umfrage unter seinen Zuhörern gemacht hätte, das war ja eine Predigt, dann hätten alle gesagt, alle, ist er doch selbst dran schuld, geschieht ihm nur recht, wer so einen Unsinn macht, der muss spüren, der muss die Suppe, die er sich eingebrockt hat, auch selbst auslöffeln. Kluge Sprüche gibt's ja genug. Das heißt, zu der Not, in die er jetzt steckt, kommt auch noch die Einsamkeit. Da ist kein Freund mehr. Keiner glaubt mehr an ihn und ich könnte mir vorstellen, dass er auch selbst nicht mehr an sich glaubt. Und genau das ist bei dem Vater anders. Habt ihr gemerkt bei dem Film eben, als er über die Brücke kam? Was hatte der Vater in der Hand? Wer weiß es? Ja? Ein Fernglas, genau. Der hat gewartet. Der hat jeden Tag Ausschau gehalten. Wann kommt er denn endlich? Der hat ihn nicht aufgegeben. Und er hat auch nicht gesagt, soll er sehen, wie er alleine aus dem Schlamassel kommt. Er hat gewartet. Er bewertet seinen Sohn nicht nach dem, was er hat. Er hatte ja nichts mehr. Er bewertet seinen Sohn nicht nach dem, was er geleistet hat. Das war jetzt nicht so eine Glanznummer. Und er bewertet seinen Sohn auch nicht danach, was er vorzuzeigen hat. Er hat ja nichts mehr. Hallo, das ist mein Sohn. In Gottes Augen sind das alles Nebensächlichkeiten. Das ist alles egal. Gott fragt nicht nach deinem Geld, nach deinem Status, nach deinem Job, nach dem, mit dem du dich so gerne schmückst. Dankeschön. Gott fragt nach dir, ganz netto. Da kannst du deinen Namen einsetzen. Und er wartet auf dich, so wie der Vater auf seinen Sohn gewartet. Und das vierte und letzte, und dann bin ich auch schon zu Ende, Kinder, versprochen, noch 5 Minuten. Vierter und letzter Vergleich, den Jesus hier weitergeben soll. Gott reagiert ganz anders. Ich möchte euch einen Witz erzählen. Der kleine Peter kommt in die Drogerie und kauft jeden Tag seit über 2 Wochen Schlankheitsmittel. Und irgendwann fragt der Verkäufer, sag mal, kaufst du die alle für deine Mutter? Und da sagt der Peter, nee, für meine Kaninchen. Aha, für deine Kaninchen, wieso denn das? Naja, Papa hat gesagt, dass er die Kaninchen schlachten will, wenn sie dick genug sind. Gemein. Zusammenfassung dieses kleinen Witzes, meine Erwartungen bestimmen mein Handeln. Logisch, er wollte ja nicht, dass sie geschlachtet werden. Und genau das sieht man auch in unserem Gleichnis. Die Erwartungen des Sohnes an seinen Vater waren nicht gut. Deshalb legt er sich ja auch diese komische Ausrede zurecht, dass er ihn doch bitte als Arbeiter anstellen möge. So nach dem Motto, dann kann ich ja in den nächsten Monaten und Jahren meine Schulden bei dir abarbeiten. Hallo? Und das zeigt, dass er ein schlechtes Gewissen gehabt hat. Was ja auch verständlich ist, denn er hat ja immerhin die Hälfte des Vermögens verplempert. Und er erwartet natürlich, dass der Vater ihn darauf anspricht, wenn er ihn sieht. Was hast du denn da für einen Quatsch gemacht? Wie willst du das denn wieder gut machen? Was hast du dir denn dabei gedacht? Die Sätze kennen wir ja noch. Dann aber, und das ist die dickste Überraschung, reagiert der Vater so ganz anders. Er läuft ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Hast du schon mal jemanden geküsst, der gerade aus dem Schweinestall kommt? Unsere Nachbarn hatten lange einen Kuhstall. Und wenn mein damaliger Klassenkamerad aus dem Kuhstall kam, dann war der immer ganz lange alleine. Am nächsten Tag, wenn er geduscht hatte, dann haben wir wieder mit dem Fußball gespielt. Das ist dem Vater alles egal. Er nimmt ihn in den Arm und sagt, er ist wieder da. Und dann kommen nicht diese Sätze, Junge, was hast du dir denn dabei gedacht? Nichts davon. Sondern er sagt seinen Leuten, lasst uns feiern. So ist Gott. Er wartet auf dich. Er nimmt dich in den Arm und fragt nicht, was hast du vorzuzeigen? Was hast du gemacht? Wie ist das mit den Sünden? Wie ist das mit dem, was du alles auf dem Kerbholz hast? Er rümpft nicht die Nase, weil du nach irgendetwas stinkst, sondern er lässt ein Fest feiern. Frage an dich, was erwartest du von Gott? Erwartest du überhaupt etwas von ihm? Das Gleichnis möchte uns dazu ermutigen, Erfahrungen mit Gott zu machen. Das so zu machen wie der Sohn, umzukehren und zum Vater zu gehen. Wie macht man das? Indem man betet. Wir haben am Anfang gesagt, Gott ist unsichtbar. Und Gott hört unsichtbare Gebete. Wir können das heute nachvollziehen, was im Gleichnis als Umkehr beschrieben wird, indem wir beten und mit Gott reden. Und das möchte ich jetzt am Ende tun. Und ich möchte stellvertretend ein Gebet sprechen. Wer das von euch nachsprechen möchte, kann das in Gedanken im Stillen gerne tun. Mit Sicherheit, 100% kommt das bei Gott an. Wir sind einfach noch eine Minute still und neigen den Kopf. Lieber Gott, ich danke dir, dass du ein Vater bist, der nicht nach dem fragt, was ich kann, was ich bin, was ich vorzuzeigen habe, sondern der mich liebt, so wie ich bin. Und ich danke dir, dass du auf mich wartest, vielleicht schon ganz lange. Und möchte heute zu dir kommen, möchte umkehren, möchte bei dir bleiben. Ich bitte dich, dass ich dich erfahre in den nächsten Tagen, dass ich erlebe, was das heißt. Und dass ich dann erzählen kann, wie gut es ist, nach Hause zu kommen, zu dir. Amen. Amen, Ende, genau. In Gottes Haus, so wie der Junge jetzt im Hause des Vaters ist, singen wir jetzt in Gottes Haus.
Genau. Bei Gott zu Hause sind offene Türen, heißt das Lied.